Dort ist so tiefer Schatten, ein Lied von Johann Josef Arbert nach einem Gedicht von Josef von Eichendorff. Roswitha Sicker wurde begleitet von Joachim Draheim am Klavier. In dem Lied wird die Ruhe auf einem Friedhof beschrieben, ein Blick also auf die Schattenwelt ins Schattenreich. Unterbelichtet, Schatten, so haben wir unsere Matinee in SWR 2 heute betitelt. Und in der sprechen wir nun über die Schattenseiten des Lebens. Dazu begrüße ich Catherine Newmark, Philosophin und Redakteurin bei Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Newmark.
Hallo.
Frau Newmark, lassen Sie uns doch mal unter die Platane gehen und uns dort ein schattiges Plätzchen suchen. Und dann können wir in aller Ruhe über den Schatten sprechen. Warum sollten wir uns ausgerechnet diesen Platz aussuchen?
Weil der Schatten ist natürlich schon der angenehme Ort. Man muss es ja auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen die Frage des Klimas, in dem man lebt. Aber kulturhistorisch gibt es ja sowohl eine große Bedeutung des Lichtes, wo man eben aus der Dunkelheit, der Finsternis, der Unaufgeklärtheit auftaucht. Und es gibt aber auch, gerade wenn wir uns vor Augen führen, dass wir natürlich auch vom Mittelmeerkontext abhängen, kulturell ganz lange, also von den Griechen, den Römern, aber dann auch später natürlich von der italienischen Renaissance, der Schatten ist wahnsinnig wichtig, weil die Sonne ist zu heiß. Das gleißende, glänzende Licht, auch der Erkenntnis, würde ich jetzt als Philosophin sagen, das kann zu hell sein. Also wir brauchen die Platane und das Schattenplätzchen.
Und offenbar scheint besonders unter der Platane die Erkenntnis besonders hell zu sein, denn da hat sich wohl auch Platon mit seinem Lehrer Sokrates drunter gesetzt.
Genau, also die Griechen wussten den Schatten unbedingt zu schätzen. Bei Platon ist es ja lustig, dass er eines seiner berühmtesten Werke, wo er eben über den Schatten nachdenkt, nämlich dieses sogenannte Höhlengleichnis, wo er eben darüber redet, dass die Erkenntnis ist quasi wie das, was man am hellen Sonnenlicht sieht. Da sieht man die wahren Ideen. Aber wir Menschen, wir sind gleichsam, als seien wir in einer Höhle und sähen nur die Schatten von den wirklichen Dingen. Und das ist ein suboptimaler Zustand für Platon. Also er möchte schon auch gerne, dass wir ans gleißende Sonnenlicht hinaustreten und uns trauen, die Ideen zu sehen. Aber, und ich finde, das ist eben lustig, wenn Sie das schon mit der Platane und dem Schatten, unter dem man auch sein muss, ansprechen, es wurde später in der Philosophiegeschichte natürlich ganz viel immer wieder zurückgegangen auf Platon. Also man muss sich trauen, ans Licht zu gehen. Aber es ist darin auf jeden Fall auch schon angelegt, die Vermutung, die später im 20. Jahrhundert zum Beispiel Hans Blumenberg geäußert hat, dass die Höhle auch gemütlich ist und angenehm kühl und dass man da auch eben in dem Halbwissen manchmal ganz gut lebt.
Jetzt lassen Sie uns nochmal zum Höhlengleichnis kommen. Also Sie haben es schon gesagt, es fällt Licht von oben in die Höhle. Die Menschen, die in der Höhle festsitzen, sehen eigentlich immer nur eine Scheinwelt.
Und ich meine, ich habe jetzt auch über den Schatten, wenn man philosophisch nachdenkt, was man sieht, also was Platon die Schatten nennt, das ist nicht die Dunkelheit. Also wir haben es nicht mit diesem ganz simplen dualistischen Gegensatz zu tun von Licht und Dunkel, Gut und Böse, so diese manichäische, dualistische Welt, wo die Aufklärung kommt und verdrängt das dunkle Mittelalter. Also all diese Metaphern, die wir natürlich auch kennen, auch aus der Denk- und Kulturgeschichte, aber gerade in der Philosophie spielt ja das Licht eben diese große Rolle, sondern die Schatten, die diese Menschen in der Höhle sehen, das sind ja tatsächlich die Abbilder von den wahren Dingen. Also das ist jetzt nicht einfach etwas, was gar nicht wahr ist oder ganz falsch ist. Das ist halt nur so eine schemenhafte Version der Realität. Und der Schatten, der ist in diesem Sinne ja das Zwischenwesen. Also der ist nicht der Gegensatz zum Licht, sondern er ist das, was zwischen Licht und Dunkelheit ist. Und in dem Sinne natürlich eine wahnsinnig interessante Sache, der Schatten, weil er eben darauf verweist, dass die Welt nicht schwarz und weiß, nicht hell und dunkel, nicht gut oder böse ist, sondern eigentlich vor allem in diesem Zwischenbereich stattfindet. Und das, finde ich, könnte man ja auch über, wenn man ethisch oder moralisch drüber nachdenkt, finde ich das eigentlich wirklich eine interessante Aussage, dass wir eben als Menschen uns wahrscheinlich weitestgehend in dem Dazwischen bewegen und nicht in dem gleißenden Licht oder in der völligen Dunkelheit.
Ja, in einem Essay zum Thema habe ich gelesen, der Schatten sei nicht nichts, aber auch nicht viel mehr. Er sei ein nahezu nichts. Das fand ich ganz schön und auch irgendwie treffend. Das trifft das, was Sie auch gerade gesagt haben. Jetzt hatten Sie auch das Wort dunkel erwähnt, also im Dunkeln sein. Dunkel und Schatten ist ja nicht dasselbe. Was ist da für eine Schattierung? Was ist dazwischen? Also was unterscheidet die beiden, Dunkel und Schatten?
Naja, man würde vielleicht, wenn man farblich das bestimmen wollte, den Schatten grau nennen, was ja auch irgendwo zwischen schwarz und weiß ist, was mich auch noch philosophisch, worüber ich nachgedacht habe, als ich mich mal mit dem Schatten hier beschäftigt habe, ist die Frage, Bei Platon ist das ein unfreiwilliges Nichtwissen, aus dem wir uns befreien können. Aber es wird bei den Philosophen ja ganz schnell dann eben der moralische Anspruch, der kommt schon bei Platon und man findet das später auch bei Kant. Ne? Also Aufklärung ist, sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Also dieses hin zum aufgeklärten, klaren, hellen Licht. Wir sind eigentlich moralisch verpflichtet, dahin zu wollen. Wir bewegen uns zwar in der Schattenwelt, aber wir sollten in die Sonne. Und das ist bei Platon in gewisser Weise auch so. Aber der Schatten hat ja sozusagen die Implikation des Schattens, eben zwischen Licht und Dunkel, ist ja letztlich auch so etwas wie, was Sie schon ganz eingangs erwähnt haben mit der Platane. Das ist auch der Ort, wo man freiwillig den Schutz vor der Sonne sucht. Also der Schatten kann eben auch tatsächlich der Ort sein, wo es nicht so ist, dass ich etwas nicht weiß, sondern wo es so ist, dass ich da jetzt erstmal kurz Ruhe davor haben wollen würde. Vielleicht diese Gemütlichkeit des Unwissens auch. Das würde ich aber nicht nur moralisch abwertend sehen, sondern tatsächlich der Schatten ist vielleicht auch so etwas wie die Bescheidenheit, wenn man denn denkt. Also sozusagen das Wissen darum, dass man das eben nicht schafft, alles immer maximal und perfekt und nur im Lichte der großen hellen Wahrheit zu erfüllen, sondern manchmal braucht man Schatten und Schutz und man muss sich schützen vor der großen hellen Sonne. Also von dem her, der Schatten hat sozusagen diese ganze Implikation. Auch der Schatten ist das freiwillig gesuchte Dunkel. Und das kann man moralisch dann, glaube ich, auf beide Seiten hin bewerten. Also entweder ich bin jetzt ganz böse, weil ich freiwillig in die Dunkelheit will, oder auch, ja, ich bin realistisch, schaffe ich halt nicht immer ans Licht.
Ist der Schatten also besser als sein Ruf sozusagen?
Ja, ich finde ihn auf jeden Fall interessanter. Und der Schatten wird ja auch gerade zum Beispiel im 18. Jahrhundert, wo es eben in der Aufklärung diese Lichtmetaphorik so wahnsinnig stark wird, da wird er ja dann auch ganz aufgewertet. Also gerade in der Literatur, dann tauchen dann all diese Schattenfiguren auf. Also die Romantiker, die haben dann so Interessen für Schatten. Schatten sind ja dann auch sowas wie Doppelgänger, tauchen oft als Schatten auf. Der Schatten ist ja das, was hinter mir hergeht. Ne? Also hinter jedem Mensch geht so ein Schatten her, der ja auch er ist, aber nicht er. Und das finden die Romantiker wahnsinnig interessant. Das finden dann auch die Psychoanalytiker wahnsinnig interessant. Bei C.G. Jung wird der Schatten ja dann geradezu zu einem Archetyp. Also da kann man ja ganz viel damit machen. Das ist so ein Aspekt, der dann total aufgewertet wird. Gerade in dem Moment, wo man übers Licht nachdenkt, kommt man fast gar nicht umhin, über den Schatten auch nachzudenken.
Man kann den Schatten auch verlieren.
Ja, genau. Wem passiert es? Dem Schlemihl?
Dem Schlemihl und der Frau ohne Schatten.
Der Frau ohne Schatten auch, ja.
Genau. Lassen Sie uns noch mal zu den sprachlichen Feinheiten gehen. Was ich ganz schön fand, war dieser Unterschied zwischen Shade und Shadow.
Darüber habe ich auch nachgedacht. Also Shade ist das, was unter der Platane passiert und Shadow ist das, was ich hinter mir hertrage und was ich in allgemeiner Realität nicht verlieren kann, aber in der Romantik dann doch gerne mal verliere. Und es wird offensichtlich, also der persönliche, der je mir persönlich gehörende Schatten, der ist ja auch so ein bisschen etwas wie ein Spiegelbild, nicht? Also der hat so ähnliche Funktionen, eben Doppelgängerfunktionen wie das Spiegelbild. Also ich erinnere mich immer daran, wie meine kleine Tochter früher Angst hatte vor ihrem eigenen Schatten. Das war eine ganz kurze Phase, muss ich ja zugutehalten. Aber es gibt diese Phase, wo man einen eigenen Schatten sieht und davor Angst hat, wenn man nicht genau weiß, was das für ein Wesen ist, was einem hinterher trabt. Und Shade ist natürlich dann eben viel allgemeiner. Das, was Shade ist, auch ein, würde ich sagen, durchgehend positiv konnotiertes Wort. Das ist eben der freiwillige Schutz, den man aufsucht.
Das waren jetzt sprachliche Unterschiede. Gibt es denn auch kulturelle Unterschiede? Wird der Schatten in anderen Kulturen anders gewertschätzt?
Ja, also zumindest würde ich eben für, das ist so eine vielleicht frivole Beobachtung, dass die Sonne eher in den nördlichen Sprachen weiblich, also irgendwie feminin und wohlwollend ist und in den mediterraneren Sprachen fast durchgehend männlich, also eher so kriegerisch aggressiv. Und die Frage ist, welches Verhältnis man zur Sonne hat und dann eben zum Schatten, der einen vor der Sonne schützt. Und es ist deutlich so, dass wenn es je heißer es ist, desto wichtiger ist der Schatten und desto positiver besetzt eben auch, während die Sonne tatsächlich, je weiter man in die warmen Gefilde wandert, weniger mütterlich und mehr aggressiv wird.
Und Sie selbst, ich sage jetzt mal ombraphil und ombraphob, setzen Sie sich lieber in die Sonne oder lieber in den Schatten?
Das ist eine persönliche Frage, die komischerweise, glaube ich, mit dem Alter zu tun hat. Also je älter ich werde, desto mehr weiß ich den Schatten zu schätzen und desto weniger will ich an der prallen Sonne sein.
Das kommt mir bekannt vor. Vielen Dank. Mit Catherine Newmark sprach ich über den Schatten und sein Schattendasein. Catherine Newmark ist Philosophin und Redakteurin bei Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Frau Newmark, dass Sie Zeit für uns hatten.
Dankeschön.
Unterbelichtet, Schatten. Darum geht es heute in der SWR2 Matinee.